Heute Morgen habe ich ganz kurz aufgehorcht, als im Bericht unseres Kollegen Jan Tussing von einem Dildo-ähnlichen Schwimmer die Rede war. Aber ein solcher wurde nun mal an die Küste Alaskas im Nordwesten Amerikas angeschwemmt. Und dieser Schwimmer, der kam aus Japan. Und nicht nur der. Nee, wir haben ja gehört, da kommen ganze Harley-Davidson-Motorräder, Schiffsteile, Schiffe selbst, Kaimauern, alles übers Meer. Und transportiert werden die dank der Meeresströmungen. Und die erklärt uns jetzt Professor Monika Rein. Sie leitet die Abteilung Ozeanographie an der Universität Bremen. Und Frau Professor, jetzt wird's gleich total fies. Sie haben weder ein Tafelbild, noch können Sie irgendwelche animierten Grafiken einspielen im Radio. Aber erklären Sie uns dann trotzdem mal, wie entstehen denn Meeresströmungen?
Also man muss grundsätzlich zwei verschiedene, sagen wir, Antriebe unterscheiden. Den ersten Antrieb, den kennen wir alle, Wind. Selbst im Freibad sieht man Wellen und man sieht natürlich auch, wenn man mal in der Nordsee war oder auch im Mittelmeer, ne, dass Strömungen an der Oberfläche sind.
Ja.
Und diese windgetriebene Zirkulation, das ist ja dieser windgetriebene Wirbel im Pazifik, der jetzt diesen ganzen Müll aus Japan direkt bis nach Oregon bringt.
Ja.
So einen haben wir natürlich auch im Atlantik und dort gibt's auch Wirbel und diese Wirbel sind jetzt für die Süd- und die Nordhemisphäre getrennt durch den Äquator. Der zweite Antrieb, das ist der Unterschied in der Dichte im Ozeanwasser.
Ne?
Also wir haben ja verschiedene Temperaturen, das kennt jeder. Ne? Im Winter in der Nordsee und im Sommer, naja, zumindest kann man da die etwas abgehärteten etwas länger ins Wasser gehen.
Ja.
So, und zweitens, der Salzgehalt spielt eine Rolle, weil auf der, je mehr Salz im Wasser ist, desto dichter ist es und weniger Salz, naja, ist es eben nicht so dicht. Und diese Unterschiede im Horizontalen, also zwischen, sagen wir mal, Norden und Süden oder Osten und Westen, die machen jetzt auch nochmal Strömungen, die jetzt, ja, ich vereinfache das mal, die jetzt nicht an der Oberfläche so rumkreiseln, sondern vertikal sind. Also wir haben warmes Wasser, was an der Oberfläche dann im Winter abgekühlt wird, dann bis zum Boden absinkt. Und dann als kalte Strömung aus dem Bildungsgebiet weg in die andere Richtung getrieben wird und dann von oben kommt Neues nach.
Ja, ja. So. 70% unserer Erde sind ja von den Weltmeeren bedeckt, wenn ich das jetzt noch richtig im Hinterkopf habe.
Das haben Sie.
Können Sie mal so in etwa sagen, wie viele wichtige Meeresströmungen es so gibt?
Bleiben wir mal bei den bekanntesten. Ne? Das bekannteste ist natürlich der Golfstrom im Atlantik für unsere Gegend. Wenn wir im Pazifikraum wohnen würden, wäre es der Kuroshio. Ich nehme an, von dem haben Sie schon gehört.
Ja.
Und dann gibt es natürlich den weltumspannenden, riesigen antarktischen Zirkumpolarstrom, der ja um den antarktischen Kontinent rumsaust. Dort sind ja alle Meere miteinander verbunden, ne? Weil weder Südamerika noch Afrika da ganz bis zum antarktischen Kontinent reicht, sondern da ist immer noch eine Lücke dazwischen.
Ja.
Ja, und auch Australien und Antarktis, da ist noch eine Riesenlücke. Also da braust das so durch und dort haben wir auch die höchsten Wellen und auch die kräftigsten Geschwindigkeiten.
Da war ich kürzlich mit meinem Kind im Kino, da gab es so einen schönen Film, so einen animierten über so eine Schildkröte, die genau auf diesem Strom so die ganze Welt umkreist.
War ja, das kann sie.
Sehr, ne? Also, sehr süß.
Es war zwar ein Comicfilm, aber eine gewisse Realität ist da vielleicht
schon dabei. Ich habe was gelernt, Frau Professor. Aber bleiben wir mal beim Golfstrom, weil der ja so wichtig hier für uns in Europa ist. Wie geht's dem denn? Ich höre immer, der krankt.
Ja, also zuerst mal müssen wir mal schauen, warum interessiert uns das überhaupt? Das ist ja nicht nur putzig, sondern was der macht ist, wir nehmen jetzt den ganzen Atlantik, sagen wir, von den Kanarischen Inseln bis Island. Und dann packen wir auf jeden Quadratmeter eine 100-Watt-Birne und zünden die an.
Ja.
Und so viel Energie transportiert dieser Golfstrom in unserer Region.
Das ist erstmal viel.
Das ist eine ganze Menge. Ne? Das ist etwa ein Viertel dessen, was auch von der Atmosphäre kommt. Aber das ist eben zusätzlich. Ne? Und was er natürlich macht, ist, dass er mit der Zeit diese Wärme abgibt an die Atmosphäre. Und davon profitieren wir in Westeuropa ziemlich. Ne? Also wir haben eben wärmere Winter, als wenn wir jetzt in Kanada wohnen würden.
Ja, aber die Engländer vor allem, ne? Die kennen ja sowas wie Schnee gar nicht. Ne? Also auf den britischen Inseln ist das immer ganz wichtig. Ne?
Ja, ist ganz selten, wenn es da mal schneit. Aber auch bei uns im Vergleich, also die mittlere Wintertemperatur, sagen wir auf der gleichen Breite jetzt wie Bremen. Ne? Wenn man da rüber geht nach Kanada, das sind die mittleren Wintertemperaturen bei minus 20 Grad und da sind wir ja noch locker von weg.
Aber Professor Rein, jetzt sagen ja einige, der wird ja immer schwächer und irgendwann reißt der ab und dann haben wir hier eine Eiszeit.
Ja, also das kann man natürlich in Modellen simulieren. Man macht das, indem man einfach Süßwasser in das Modell pumpt. Im Norden und das Wasser wird dann zwar kälter, aber weil es der Salzgehalt nicht mehr hat, kann es nicht absinken und dann stoppt diese ganze vertikale Bewegung und der Golfstrom wird schwächer und wenn man genügend Süßwasser reinschüttet, hört er irgendwann mal auf. Das hätte für uns ziemlich kalte Konsequenzen. Also es wird wirklich kalt und es hätte auch noch den Nachteil, dass der Meeresspiegel um ungefähr einen Meter zusätzlich steigt. Aber nochmal, das ist eine Modellsimulation und wenn wir jetzt mal in die Realität zurückkehren, es gibt natürlich auch Modelle, die jetzt sagen, ja, wir haben jetzt eine Klimaerwärmung. Was ist denn das Wahrscheinlichste, was passieren wird?
Na und?
Ungefähr eine Abschwächung um ein Drittel. in den nächsten 100 Jahren. Also wir reden jetzt nicht auf ganz langen Zeitskalen, so geologische Zeitskalen, Eiszeiten, noch länger. Da passieren natürlich noch ganz andere Dinge. Aber sagen wir auf so die nähere Zukunft ist die wahrscheinlichste Abschwächung. Das, was die Modelle im Mittel so sagen, etwa ein Drittel.
Jetzt kann der Mensch ja Metallspäne in die Atmosphäre pumpen, um Gewitterwolken zu erzeugen. Kann der Mensch denn mittlerweile auch sowas wie Meeresströmungen so bewusst steuern und verändern, dass es ihm passt? Also den Golfstrom zum Beispiel mal wieder richtig befeuern, wenn er jetzt gerade abgeschwächt wird?
Mal der Einzige, der das kann, ist Daniel Düsentrieb. Der hat das auch schon mal getan in einem Comic. Der hat nämlich den Hebel umgelegt, den Golfstrom abgeschaltet und umgelenkt nach Grönland, damit die armen Eskimos es wärmer haben, ja, und damit die auch endlich mal Kühlschränke kaufen, ne, vom reichen Onkel.
Ja, okay. Da wissen wir ja, dass das Packeis auch ganz schön am Schmilzen ist, auch ohne Daniel Düsentrieb. Aber Sie meinen, das ist wirklich das Einzige, das ist eine Utopie,
also,
wenn wir nie hinkriegen.
Nein, also es ist natürlich so, wir können sie nicht bewusst steuern, aber wir nehmen natürlich Einfluss durch die Klimaerwärmung, ne? Das lässt sich nicht leugnen. Und wir sehen ja, dass wir reden immer von der Erwärmung in der Atmosphäre, aber was wirklich passiert ist, dass 90% der Energie, die zusätzlich jetzt da ist, ne, 90% der Erwärmung ist im Ozean.
Und die Folgen werden wir noch zu spüren bekommen, aber der Golfstrom, der wird wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten nicht zum Stillstand kommen, wird ein bisschen abschwächen.
So wollen wir es stehen lassen,
ne?
Ja.
Professor Monika Rein leitet die Abteilung Ozeanographie an der Universität Bremen, hat uns den Golfstrom und auch mal ein paar andere wichtige Meeresströmungen erklärt, und die Meeresströmungen dieser Welt sind heute das Tagesthema in D-Radio Wissen.